himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort und bitten dich, dass deine Wahrheit gnädig über unseren Verstand und unser Herz hereinkommt. Aber Herr, wie können wir verstehen, wenn du uns nicht das Verständnis gibst? Wie können wir deine Wahrheit lieben, wenn du uns selbst dafür nicht die Liebe gibst? Und wie können wir deiner Wahrheit gehorchen und sie nutzen, wenn du nicht durch deinen Geist als gnädiger Vater und liebender Sohn kommst und unseren schwachen Willen mobilisierst? So erwarten wir jetzt alles von dir und bitten dich, dass du uns diese besondere Gnade schenkst, dass wir dich so erkennen, wie du bist, durch Jesus, unseren Herrn. Amen. Also, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Aber das kennen wir, oder? Schon seit Jahren, vermutlich. Wo steht es in der Bibel? Wollen wir Bleistifte und Papier herumreichen und ein kleines Quiz machen? Oder weißt du sofort? Ich bin mir sicher, da gibt es wenigstens einer, der es weiß. In 2. Korintherbrief, ja. Ganz am Ende. Im letzten Vers. Und man kann es behalten. Kapitel 13, Vers 13. Es gibt heute Morgen zwei Texte, die man so einfach sich erinnern kann. Das ist der erste. 1. Korinther, 2. Korinther, 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da sind sie, die drei Personen, die ein sind, der eine Gott, der lebt in drei Personen. Der Sohn, der Vater, der Heilige Geist. Ich habe gedacht, habt ihr jemals über die Zeit nachgedacht? Die Zeit. Die Zeit wird kommen, sagt Paulus in 2. Timotheus 4. Die Zeit wird kommen, das ist die Zeit der Zukunft. Ich erinnere mich, als ich meinen 6. Geburtstag hatte, sehnte ich mich danach, das ist so eine meiner ersten Erinnerungen, dass es mein 8. werden würde. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was so besonders daran war, 8 zu werden. Aber ihr wisst ja, wie langzaam damals die Zeit verging. Huh? Zo langzaam. Oh, ik werde nie 8 zijn. Dat is die komende zijn. Dan geht's weiter. Urlaub. We schicken aus unserem Urlaub eine Postkarte nach Hause. Ja, dat hebben we damals gemacht. Jetzt bekommen wir Apps. Und was haben wir geschrieben? Wir haben hier eine super Zeit. Oder eine schöne Zeit. So schöne Zeit. Das ist die gegenwärtige Zeit. Das ist was anderes, oder? Es ist nicht dasselbe wie die zukünftige Zeit. Und doch ist es sie, komischerweise. Und je älter man wird, desto mehr Sätze beginnen mit Thomas, meine Gemeindelieder sind schon ein bisschen daran gewohnt mit dieser alte Mann. Dann beginnen die Zeilen so, weißt du noch, erinnerst du dich noch an die Zeit, in die nicht das Handy, sondern Autos und Puppen die besten Freunde waren? An die Zeit, dass wir noch keinen Tom-Tom hatten und dennoch unser Ziel fanden, weil wir Straßenkarten lesen konnten? Das ist die vergangene Zeit. Kommende Zeit. Gegenwärtige Zeit, vergangene Zeit. Es sind drei verschiedene Dinge, oder? Und doch sind sie alle Zeit. Wie ein ewig fließender Strom, wie der Psalm singt. Sie kommen aus der Zukunft zu uns geströmt. Sie bleibt kurz in der Gegenwart bei uns und gleitet dann in die Vergangenheit ab. Dreimal Zeit, dennoch eine Zeit. Oh, wirklich, ich bitte euch das nicht als Beweis für die heilige Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei, die auch eins sind. Oh nein. Es mag eine schwache Illustration sein dafür, dass drei verschiedene Dinge eins sein können. Mag sein. Aber ich sag dir, was es wirklich ist. Es ist der Stempel des Schöpfers auf der Welt, in der wir leben. Wie Wasser sich zeigt als flüssiges Wasser, als Eis und als Dampf. Sieh nur ein paar von vielen solchen Spuren, wenn man danach sucht. Und oft bringen wir die Schöpfung mit Gott dem Vater in Verbindung. Aber das ist zu wenig. Der Vater ist der Schöpfer, der Sohn ist der Schöpfer, der Geist ist der Schöpfer. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Schöpfer ist der dreieinige, lebendige Gott. Und er hat auf viele, viele Arten Spuren hinterlassen. Er ist der große, ewige Künstler. Er hat den Dingen, die er geschaffen hat, das Zeichen seiner Kunstfertigkeit aufgedrückt. Pass auf, und das sage ich ganz bewusst, die heilige Dreieinigkeit, meine Lieben, ist kein Problem, das wir zu lösen versuchen, wenn die Jehovas Zeugen wieder da sind. Es ist eine Offenbarung, die wir annehmen sollen. Wenn die Welt um uns herum voller Dreien ist, die eins sind, und wir sie akzeptieren, obwohl wir nicht verstehen können, wie das ist, wie viel mehr wird der große Gott eine Drei sein, die eine Eins ist. Weit jenseits unserer Vorstellung. Eine dieser wunderbaren Wahrheiten, die so einfach in Worte zu fassen sind. So einfach, dass man sie nicht missverstehen kann. Und so weit jenseits unserer Vorstellung. Nochmal, kein Rätsel, das gelöst werden muss. Sondern eine Offenbarung, die man annehmen soll. So lernen wir in der Bibel Gott kennen, den Gott, den wir anbeten. Nun muss man aber voorzichtig sein, wie man die Bibel versteht. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich als Bub in der Schule Geschichten über die Dreieinigkeit gehört habe, die so abliefen. Jungs, hat er gesagt, Jungs, wir begegnen Gott im Alten Testament und da wird uns gesagt, dass er einer ist. Das ist Gott der Vater. Dann kommen wir zu dem Evangelium und wir treffen Gott den Sohn. Das ist 1 plus 1. Und nach Pfingsten treffen wir auf Gott den Heiligen Geist. Das ist also 1 plus 1 plus 1. Und wie jeder weiß, ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Naja, eigentlich nicht, oder? Aber das war die Geschichte, die wir immer wieder hören. Nein. Und als dann ein schlauer neuer Lehrer sagte, 1 mal 1 mal 1 ist 1, waren wir beeindruckt. Denn das war mathematisch korrekt, oder? Weit gefehlt. Ist gar nicht die Art und Weise, wie wir die Bibel verstehen. Der Gott, der sich im Alten Testament offenbart, ist nicht nur Gott der Vater. Er ist, höre mir gut zu, er ist der heilige, dreieinige Gott incognito. Er ist der lebendige, dreieinige Gott. Ich rede lieber nicht so abstract die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit. Das ist ein abstrakter Thema. Es geht um den dreieinige, lebendige Gott. Aber im Alten Testament, du wirst es nicht wissen. Als de Dreieinige ist er noch nicht geoffenbaard worden. Und doch ist sein Fingerabdruck im Alten Testament schon zu sehen. Aber bis wir der Realität im Neuen Testament begegnen, können wir nicht einmal diesen Fingerabdruck sehen. Schau mal die ersten Verse der Genesis an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf die Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Siehst du? Da ist Gott, der alles erschafft. Da ist der Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Und da ist das Wort Gottes, das der Welt ihre Form gibt. Was hat jemand anders gesagt? Am Anfang war das Wort. Das Wort ist Fleisch geworden. Jesus. Aber, sag mal ehrlich, wollten wir schon auf der ersten Seite in der Bibel, wollten wir dort da die heilige Dreieinigkeit schon sehen? Nicht ohne das Neue Testament. Aber jetzt schauen wir zurück. Jetzt sehen wir den Fingerabdruck. Man geht weiter. Wir kommen zu Jesaja, Kapitel 6, Vers 3. Und der Prophet wird in die Gegenwart Gottes gebracht. Wunderbar. Schau mal. Er sieht den großen Gott sitzen auf seinem Thron, hoog und erhaben. Und die Schleppen seines Gewandes füllen den Tempelraum. Und die Seraphim stehen um ihn herum. Und was singen sie? Der eine zum anderen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der großen Armeen, der Heerscharen. Was die ganze Erde erfüllt, ist seine Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Interessant. Weißt du, wenn man im Hebräischen sagen will, dass etwas ganz Besonderes ist, dann wiederholt man es einfach. Wenn was ich sagen will, die ganze Wahrheit über etwas ist, ich wiederhole es. Ich gebe eine blöde Illustration für euch. In 1. Mose 14 gibt es das Tal Siddim. Du weißt es, die Geschichte mit Abraham und Melchizedek. Und da wird gesagt, das Tal Siddim, war voller Asphaltgruben. Zumindest, so heißt es in Deutsch. In Hebräischen heißt es Be'erot, Be'erot. Ein Tal voller Gruben. Und als die Babylonier den Tempel plünderten, machten sie sich nicht die Mühe, ein bisschen alten Müll mitzunehmen, natürlich. Sie nahmen das feinste Gold und das feinste Silber mit. Das Hebräisch sagt, sie nahmen das Gold und das Silber mit. Aber es gibt in der Bibel nur eine Sache, die sozusagen hochdraai ist. Und die gibt es in Jesaja Kapitel 6, wo die Seraphim rufen die Engel. Heilig, heilig und nochmal heilig. Aber hätten wir, ehrlich gesagt, hätten wir damals gelebt, hätten wir da schon die heiligen Dreieinigkeit vermutet? Ich glaube nicht, oder? Aber mit unserem Neuen Testament in der Hand kunnen we schlau zijn. Met unserem Evangelium zagen we, zijn Fingerabdruck. Im ganzen Alten Testament vinden we schon zijn Fingerabdruck. Om dingen die im Alten Testament schon erzählt werden, weer in neuen gleichermaßen auf Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist bezogen. Haben wir also Grund zu sagen, im Alten Testament gibt es nicht nur Gott Vater, sondern die heilige Dreieinigkeit incognito, die darauf wartet, offenbaar zu werden. Gut dann. Ja, da kommen wir zum Beginn des Neuen Testaments. Die Taufe unseres Herrn Jesus. Und plötzlich, es wird wieder Licht. Schau mal, als er getauft war, diesen Moment, als er getauft war, stieg er aus dem Wasser. Und in diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihn. Und eine Stimme erklingt, das ist mein geliebter Sohn. Und der Geist kam leibhaft als eine Taube auf ihn herab. Da Da ist der Vater, der vom Himmel spricht, der Sohn, der auf der Erde ist, und der Geist, der herabfahrt. Und zum ersten Mal wird Gott als Gott der Dreieinige offenbart. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nochmals, in welchem Moment war das? Bei der Taufe Jesu. Und was war das für ein Moment? Der Moment, in dem der sündlose Sohn Gottes sich auf die Seite der Sünder stellte. Der Moment, in dem er sich zum ersten Mal öffentlich in die Reihe der Sünder zählend ist. Wenn wir heute Morgen in unserer kleinen Kirche Neuhofen sitzen, ich wette, dass es jemanden gibt, der weiß, wie viele Menschen hier heute sind. Der eine, waarvan ik weiß, die dat immer zählt, die is jetzt niet da, aber vielleicht gibt's noch einen. Es gibt immer jemanden, die zählt. Wäre Anton Bruckner hier, er hätte gezählt, wie ik gelesen habe, die man had immer gezählt. Dat was zo een tik. Huh? Ah, du weißt schon. Ja, habe ich schon gedacht. Es gibt immer einen. Ja. Und ich wette, als Johannes taufte, hat einer seiner Jünger die Köpfe gezählt. Weißt du, Johannes, heute Morgen waren 10 Mal 110 Leute da. Einer von ihnen war Jesus. Wie schon Jesaja vorhersagte, er ließ sich zu den Schuldigen zählen. Genau dieser Moment, in dem der Sohn Gottes sich mit den Sünden identifiziert, damit er am Kreuz ihren Platz einnimmt und ihre Sünden trägt. Das war der Augenblick, in dem Gottes Sohn in seiner ganzen Reinheit und Heiligkeit sich mit den Sünden in ihrer Verdammnis identifizierte. Und da war es, als könne der Vater sich nicht mehr zurückhalten. Er riss den Himmel auf. Und rief, schau doch mal, so sind wir, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Gott, die ihr immer als einen Gott verehrt habt, ist 3 Personen. Oh, ich hoffe, dass eure Herzen ein wenig begeistert sind vom Wunder Gottes, den die Bibel enthüllt. Zuerst mal, was für ein Segen ist, einen Gott zu haben. Einen Gott, der eins ist. Jawohl. Ja, wenn er nicht einer wäre, wir wüssten nicht, wie wir bei ihm stehen. Hat jemand hier in der Schule Homer gelesen? Den Trojanischen Krieg. Die Trojaner, du kennst das Trojaner Pferd, hè? Die Trojaner waren erfolgreich in ihrem Krieg gegen die Griechen. Und sie dachten, natürlich, sie hätten Zeus, das große Oberhaupt der Götter. Sie hätten Zeus auf ihrer Seite. Aber leider, leider standen sie auf der falschen Seite von Göttin Athene. Sodass jedes Mal, wenn es für die Trojaner gut lief, Athene dazwischen kam und jemandem einen Strich durch die Rechnung machte. Und irgendwo ein Gebrüll ausstieg. So wäre es, wenn wir viele Götter hätten. Oder einen Gott, der nicht einer ist. Wir wüssten nicht, wo wir wären. Jupiter, Mars, Venus, Neptun, Saturn, Pluto. Ihr denkt dan die als vermutlich an Namen von Planeten. He? Ja. Die Römer kannten die als Namen für Götter. Und sie übernamen sie von den Griechen. Het zijn alles römische namen voor Griechische Götter. Maar bist du sicher, dass du auf der richtigen Seite von allen 7, 8, 10, 20 von ihnen steht? Stehst du auf der richtigen Seite von Poseidon, dem Gott des Meeres? Stehst du auf der richtigen Seite von Vulkan, dem Gott des Feuers? Weißt du, wo du bei ihnen stehst? Nicht wirklich. Hoffen wir das Beste. Gehen wir auf Nummer 7. Sicher. Oh, welch ein Segen, meine Lieben. Ein Gott. Komm, was wollen. ein Gott. Komme was wolle, eine einzige Hand, die uns ergreift und der wir niemals entrissen werden können. Komme was wolle, ein Wille, der alle unsere Erfahrungen regiert. Komme was wolle, ein Gott aller Gnade, der über allem und in allem und durch alles ist. Das ist Sicherheit. Alles in der Hand von einem Gott. Und wenn dieser Gott drei Personen ist, was er tatsächlich ist, dann sind es drei Köpfe, aber nur ein einziger Gedanke. Keine Trennung, keine unterschiedlichen Interessen, wie in der Politik, in dieser Regierung. Ein Wille der Gnade und Macht. Oh, welch ein Segen zu glauben an einen Gott. Es gibt Leute, die sagen jetzt, naja, alles lief gut, aber Satan kam herein. Leider. Meine Lieben, denkt nicht so. Sogar Satan ist in Gottes Hand. Lees die ersten Kapitel in Boek Hiob. Zelfs Satan kan nur das doen, was Gott ihn tun lässt. Oh, liebe Geschwister, man kan Gott in seine Große niet zoveel prijzen. Man kan ihm nie genoeg Ehre erweisen, ihm nie genoeg Macht zuschreiben. Seine Souveränität is nie hoog genoeg einzuschätzen. Er is Gott, der wirklich Gott is. Und zum Lob seines Namens erlaubt er uns zu leben, wie Jesaja sagt, in der Schatten seiner Hand. Genau. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist der Weg, auf dem er zu uns kommt. Erstens kommt er zu uns, wirklich erstens, voller Gnade. Das ist das Gesicht Gottes, das uns begegnet. Die Gnade. Und seine Gnade ist freigegeben, unverdiente Güte. Was heißt das, unverdient? Ich habe nichts, um sie anzuziehen. Und ich kann nichts tun, um sie anzuziehen. Für den Himmel muss ich keine Punkte sammeln. Unverdiente, freie, gegebene Güte. Das ist Gnade. Das ist das Gesicht, das Gott uns zeigt. Und Gottes Gnade bringt uns in Gottes Liebe. Denn warum ist er eigentlich gnädig? Weil er uns liebt. Jetzt kommt de spannende vraag. Waarom liebt er uns? Waarom? Is dat een geheimnis, oder? Waarom liebt er uns? Ik sage es euch. Deuteronomium 7,7. Kunt ihr euch das einprenten? We hebben schon 2 Korinther 13,13. Jetzt Deuteronomium 7,7. Als ich in Drenthe war, so auf die beiden Dörfer, wie jetzt in Neuhofen und Kematen, das war damals in Diever und Smilde, da gab es immer ein Gottesdienst am 5. Mai, Tag der Befreiung, in der Dorfskirche, der Pfarrkirche, sag mal. Und da wird immer ein Würdenträger vor Ort geholt, um die Bibel zu lesen. Und ja, einmal, da stand der Gemeindesekretär auf und sagte, die Lektion steht im Buch Deuteronormal. Ich glaube nicht daran, Ungläubigen das Recht zu geben, in so einer Veranstaltung das Wort Gottes zu lesen. Wirklich nicht. Dafür ist es zu kostbar. Also warum liebt Gott uns? Deuteronomium 7,7. Er hat uns, weißt du es? Er hat uns geliebt, weil er uns geliebt hat. Das ist die einzige Erklärung für die Liebe Gottes. Er hat euch geliebt, weil er euch geliebt hat. Und Gott, sagt Paulus, der reich ist an Barmherzigkeit in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, aus Gnade seid ihr gerettet. Epheser 2. Woher kommt die Gnade? Sie kommt von der Liebe. Woher kommt die Liebe? Sie kommt von Gottes Herzen. Er weiß waarom. Er sagt uns nicht waarom. Alles wat wir wissen müssen ist, dass er uns liebt, weil er uns liebt. Interessant, und was bewegt dann diese Liebe? Schau mal, Gnade, Liebe, und dann? Gemeinschaft. Was bewegt das Ausströmen dieses liebenden Gnade? Eine Gemeinschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Vater und der Sohn sind in der liebenden Gemeinschaft des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Und im Geist dieses Gottes gibt es ein Verlangen. Es gibt ein Verlangen, sich uns mitzuteilen, damit wir von der Fülle Gottes erfüllt werden können. Auf diese Weise kommt er zu uns und so kommen wir zu ihm. Achtung, alles in der richtigen Reihenfolge. Wir kommen also durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus in die Liebe Gottes und genießen so die Gemeinschaft, die Verbundenheit des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus zuerst. Wenn ich euch über den Heiligen Geist predigen würde, wie am letzten Sonntag, und du würdest mich fragen, was sollen wir denken vom Heiligen Geist? Ich würde antworten, tut es nicht. Denkt nicht über den Heiligen Geist nach. Denkt an Jesus. Denkt einfach an Jesus. Jesus hat gesagt, der ist es, der von mir erzählt. Und wenn ihr mir fragen würdet, wie der Vater eigentlich aussieht, Gott der Vater, man hat so ganz viele Bilder gemacht, auch in unserem Österreich, so viele Bilder von Gott der Vater. Dann habe ich gesagt, er sieht einfach aus wie Jesus. Jesus ist das Gesicht. Jesus ist die Tür zu jeder Erfahrung mit Gott. Es gibt Menschen, die uns diese Erfahrung, diese Methode und jene Methode anpreisen, um in den Genuss des Heiligen Geistes zu kommen. Aber die Bibel kennt nur einen Weg, Gott zu treffen. Und das ist durch unseren Herrn Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg. Der einzige Weg, die Liebe zu genießen. Und der einzige Weg, die Gemeinschaft zu genießen, ist die Gnade zu genießen. Willst du den Vater kennen? Willst du den Geist kennen? Richte dein Blick auf Jesus.